RS1, jetzt ist es 17:30, da kommt das Regionaljournal.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. Kein Abbau beim Staatsschutz. Basel-Regierung will vom Grossen Rat einen neuen Entscheid. Zweischneidige Baselbieter Verkehrsstatistik. Es hat zwar weniger Unfälle, aber mehr Verletzte und Tote gegeben. Und im Fall Lucy sagt der Leiter vom Jugendgefängnis Axhof, Renato Rossi.
Der Mensch bleibt unberechenbar.
Der Renato Rossi ist unser Wochengast, das später in der Sendung. Das Wetter wird in der Nacht kalt und morgen dafür angenehm warm und sonnig. Am Mikrofon ist der Christian Hilzinger. Der Staatsschutz soll in Basel-Stadt nicht abgebaut werden. Der Basler Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass bleibt hart. Er will die Budgetkürzung beim Staatsschutz nicht akzeptieren und geht in dieser Sache noch einmal vor den Grossen Rat. Vorher will er aber die zuständigen Kommissionen vom Parlament genau informieren, warum Kürzungen beim Staatsschutz fatal wären. Thomas Gambo.
Im Dezember hat der Grosse Rat das Budget vom Basler Staatsschutz um ein Drittel gekürzt. Das als Retourkutsche, weil der Staatsschutz Mitglieder vom Grossen Rat fischiert hat. Wenn das möglich sei, dann hat der Staatsschutz zu viel Zeit und auch zu viele Leute. Also können wir da gut 2 von 6 Stellen abbauen, hat eine knappe Mehrheit vom Parlament gefunden. Gar keine Freude an einem Abbau beim Staatsschutz hat man bei der Staatsanwaltschaft, die die Datensammlungen im Auftrag vom Bund durchführt. Der Erststaatsanwalt, der Thomas Hug, sagt, ein Abbau von 6 auf 4 Personen wäre für die Sicherheitslage vom Kanton Basel-Stadt katastrophal.
Weil wir schon mit dem jetzigen Bestand von 6 Personen absolut an der unteren Grenze sind, jetzt bereits mit Prioritäten setzen und uns auf die gefährlichsten Organisationen nach der Beobachtungsliste vom Bund konzentrieren. Hätten wir nur noch 4, könnten wir auch das Minimum nicht mehr machen und würden in ein Sicherheitsdefizit für Basel hineinlaufen.
Der Grosse Rat schiesse sie mit seinem Sparbeschluss auch aufs falsche Ziel. Für die Grossratsfischierungen sind nämlich nicht der Basler Staatsschutz zuständig.
In der Zwischenzeit hat sich ganz klar gezeigt, dass die Fischierungen nicht von Basel Staatsschutzleuten gemacht worden sind, sondern vom Dienst für Analysen und Prävention in Bern, wo für diese Fischierungen verantwortlich ist. Ich bin selber nicht glücklich mit diesen Fischierungen, beispielsweise die Fischierung von der Frau Soland erachte ich als verfehlt und bedauerlich.
Die Grossrätin Tanja Soland hat selbst mal die Streichungsübung im Grossen Rat ins Rollen gebracht, weil sie aus unerfindlichen Gründen vom Staatsschutz registriert worden ist. Jetzt will also der Sicherheitsdirektor Hans-Peter Gass, als der Grosse Rat auf seinen früheren Beschluss zurückkommt und die Budgetkürzung rückgängig macht. Das könnte man als Zwängerei anschauen von einem, der im Grossen Rat eine Niederlage einstecken musste. Der Hans-Peter Gass sieht es anders.
Es geht eigentlich darum, im Grossen Rat noch einmal darzulegen, was die Auswirkungen sind von diesem Entscheid, der dort unerwarteterweise wahrscheinlich für uns, aber auch für das Parlament gefällt worden ist und die Konsequenzen können aufzeigen und hier noch einmal Gehör zu finden und auch in einem vertraulichen Rahmen vom Grossen Rat, von seinen Kommissionen, hier können Informationen abgeben.
Ein gewisses Verständnis für den Sicherheitsdirektor zeigt Urs Müller, Grossrat vom Bündnis und Mitglied von der Geschäftsprüfungskommission.
Ich verstand ihn, weil er hat nicht können erwarten unbedingt, dass das in dieser Budgetdebatte passiert, dass er mit dem ersten Staatsanwaltschaft das nochmal angeschaut hat. Das kann ich nachvollziehen. Das Parlament muss es jetzt halt einfach nochmal anschauen. Das ist das Recht von der Regierung.
Der Hans-Peter Gass will vor der Grossratsdebatte mit den zuständigen Kommissionen, also mit der Geschäftsprüfungs- und der Justiz- und Sicherheitskommission, zusammensitzen und sie mit detaillierteren Informationen versorgen. Informationen, die er aus Gründen von der Geheimhaltung einer grösseren Öffentlichkeit nicht geben kann.
Nachrichten aus der Region. In Basel gibt es vielleicht eine neue Tramlinie. Die Basel-Regierung prüft, ob sie den Bus Nummer 30 durch eine Tramverbindung ersetzt. Die Linie führt vom Bahnhof SBB zur Universität und dann zum Badischen Bahnhof. Die Absicht bekräftigt die Regierung in einer Antwort auf einen Vorstoss, wo beklagt wird, dass der Bus Nummer 30 am Morgen häufig übervoll ist. Die Volksinitiative zur Förderung vom öffentlichen Verkehr, dem Fuß- und Veloverkehr in Basel-Stadt, ist gültig. Die Initiative, die mit knapp 3.500 Unterschriften eingereicht worden ist, will, dass Basel-Stadt innerhalb von 10 Jahren mehr öffentlichen Verkehr bekommt. Bis dann soll der Anteil vom öffentlichen Verkehr am gesamten Verkehrsaufkommen um 10 Prozentpunkte erhöht werden. Bei der Basler FDP ist der Altpräsident auch der Neue. Die Generalversammlung hat gestern Daniel Stolz bestätigt. Neuer Vizepräsident von der Basler FDP ist der Baschi Dürr. Wahlen auch bei der jungen SVP Basel-Stadt. Die Generalversammlung hat gestern der Alexander Gröflin zum neuen Präsident gewählt. In Basel ist bei einer Messerstecherei ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Die Auseinandersetzung ist heute Morgen im Restaurant zum Schwarzen Bär passiert, wo ein paar Gäste zuerst verbal aneinander geraten sind, bis einer einem anderen in den Hals gestochen hat. Der Verletzte ist im Spital notfallmässig operiert worden und ist zurzeit nicht mehr in Lebensgefahr. Die Basler Polizei hat zwei Tatverdächtige festgenommen. Gegen sie wird jetzt ermittelt. Die Baselbieter Verkehrsstatistik sieht nur auf den ersten Blick gut aus. Die Zahl der Unfälle hat im letzten Jahr zwar abgenommen, und das ist für sich sehr erfreulich, aber es hat einen Weg mehr Verletzte und Tote im Strassenverkehr gegeben. Bert Giger.
5% weniger Verkehrsunfall. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte: Letztes Jahr haben sich 80 Personen mehr verletzt wie im Jahr voran. Auf der Baselbieter Strasse zählt man im Ganzen 910 Verletzte. 11 Leute sind bei Verkehrsunfällen gestorben. Das sind fast doppelt so viele Tote wie im 2007. Warum es trotz weniger Verkehrsunfällen mehr Verletzte und Tote gegeben hat, klärt die Polizei noch ab. Die meisten Verkehrsunfälle passieren innerorts. Und wenn die Fußgänger verletzt werden, passiert das in jedem zweiten Fall auf dem Fußgängerstreifen. Auf dem Zebrastreifen sind so viele Unfälle passiert wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Die meisten Unfälle sind aus einem Grund passiert. Die Autofahrer sind schnell unterwegs gewesen. Die Baselbieter Sicherheitsdirektor Sabine Pegoraro will darum vor allem gegen Raser vorgehen. Die sollen schärfer bestraft werden und ihre Autos sollen weggenommen werden. Dafür muss aber das Bundesgesetz geändert werden. Basel bei der Regierung will sich darum zu Bern dafür einsetzen, als Gesetz und Kanton in Zukunft höhere Strafen erlauben. Der Kanton selber kann vor allem präventiv wirken. So sollen Geschwindigkeitskontrollen gemacht werden und der Verkehrsunterricht soll ausgebaut werden. Neben der Verkehrsstatistik hat Basel bei der Polizei heute auch die Zahlen zur Kriminalität präsentiert. Weil aber die ganze Statistik im Bund angepasst worden ist, kann man keine Vergleiche mit dem Jahr voranziehen. Insgesamt hat es 12'000 Straftaten gegeben. Bei den meisten, nämlich bei 2/3, ist es um Vermögensdelikt gegangen. 40% der Straftaten haben Ausländer zu verantworten und die meisten Gewalttaten werden nach wie vor von Männern ausgeübt. Ein Lichtblick in der Kriminalitätsstatistik. Die Baselbieter Polizei hat die meisten Delikte gegen Leib und Leben können aufklären.
Die Kriminalstatistik und die Verkehrsunfallstatistik von Baselbiet. Im nächsten Bericht geht es um den Fall Lucy. Seit die junge Frau getötet worden ist, schaut die Bevölkerung auch auf den Ragshof. Dort hat man voran probiert, den mutmaßlichen Täter wieder in die Gesellschaft einzugliedern. Was der Direktor von Ragshof über seinen ehemaligen Schützling sagt, hören Sie in 3 Minuten. À quoi
toi qui mourras. C'est pas toi qui mourras, c'est pas toi qui prendras. Ce que je ne laisse pas voir, je garde tout pour moi. C'est pas toi qui mourras, je choisis qui me va. J'aime contrôler l'histoire. Que vas-tu essayer quand tu t'approcheras des mots?
Das ist das Regionaljournal Basel auf DRS1. Zeit, es ist 18 Minuten vor 6. Wir kommen zu unserem Wochengast. Der Axhof in Bubendorf steht zurzeit im nationalen Rampenlicht. Ein junger Mann, der auf dem Axhof 4 Jahre lang gelebt hat, hat eine junge Frau umgebracht. Der Fall Lucy bewegt Gemüter. Die Meier Brändli hat den Direktor vom Axhof, Renato Rossi, besucht und ihn gefragt, ob man gewusst hat, wie gefährlich der junge Mann ist.
Das haben wir gewusst, ja. Wir haben vor allem gewusst, dass wenn seine Lebenssituation sich verändert, wenn er in Probleme hineingeht, dass er dann von der Verdrogenen und Alkohol trinken und diese Kombination haben wir gewusst, dann wird es gefährlich. Das haben wir auch so der Nachsorgebehörde dann mitteilt. Wir haben auch Besprechungen gehabt, wo wir das ganz deutlich gesagt haben.
Warum entlässt man denn so rüber?
Eine Massnahme dauert maximum 4 Jahre. Und damit überhaupt noch eine Bewährungsfrist möglich ist nach der Entlassung, muss er vorher entlassen werden. Wir haben ihn darum eine Woche vorher entlassen. Es gibt keine rechtliche Grundlage, hat keine mehr, ihn bei uns zu behalten.
Sie haben die Behörden aber darauf hingewiesen, dass der junge Mann gefährlich werden könnte, also dass man schauen muss, dass er keine Drogen konsumiert.
Also keine Drogen und dass man darauf muss achten, dass wenn sich seine Lebenssituation destabilisiert, dass es dann zu einem hohen Risiko wird.
Und das ist passiert?
Ja.
Und niemand hat eingegriffen?
Das kann man so nicht sagen. Die Bewährungshilfe hat schon eingegriffen. Ich glaube, das Problem ist mehr ein Problem vom System. Man weiss, dass im ersten Jahr nach Entlassung der grösste Teil der Rückfälle passieren. Und ich glaube, da hat die Schweiz in ihrem System noch zu wenig realisiert, wie wichtig dass eine hohe, intensive Betreuung und vor allem aber ganz schnelle Reaktionsmöglichkeiten müssen da sein. Und häufig sind die Bewährungshilfen die Hände gebunden, sodass die dann nicht so schnell reagieren können. Sie müssen dann allenfalls an ein Gericht gehen und Gericht reagieren nicht so schnell. Das geht ja zum Teil bis zum halben Jahr, bis es zu einer neuen Gerichtsverhandlung kommt etc. Das geht alles viel, viel zu langsam.
Was hätten denn Sie jetzt gemacht, wenn Sie hätten können einfach intervenieren ohne jetzt die juristischen Hürden?
Ich denke, wenn es die juristischen Möglichkeiten gegeben hätte, hätte man ihn sofort reinnehmen müssen, sagen wir in ein Untersuchungsgefängnis tun, um ihn zu stabilisieren, ihn zu schützen und aber auch die Gesellschaft zu schützen.
Das hat in Winenden auch ein anderer junger Mann 15 Menschen erschossen. Ist die Welt brutaler geworden oder ist das Zufall?
Das ist sicher kein Zufall. Ich glaube, die Hemmschwelle, Gewalt anzuwenden, ist unheimlich weit runtergesunken. Man sieht ja auch an der Statistik zum Beispiel, in den letzten 7 Jahren haben sich Gewalttaten, also die Urteile von Gewalttaten bei Jugendlichen, verdoppelt. Also es sind 2300 und noch irgendetwas Gewaltstraftaten, also Urteile, hat es gegeben. Von diesen Gewalttaten, die im Dunkelfeld sind, gar nicht zu reden.
Haben Sie denn die Gewalttaten auch verbrutalisiert oder sind es einfach mehr geworden?
Es ist festzustellen, dass Gewalttaten tatsächlich brutaler werden. Also, dass Täter zuschlagen, wenn jemand schon am Boden liegt, dass sie vor allem ins Gesicht schlagen. Gewalttaten, die es, sagen wir, vor 15 Jahren sicher ganz selten gegeben. Das wird fast jetzt üblich.
Jetzt kommen viele von diesen Gewalttätern zu Ihnen auf den Hagshof. Kann man die umziehen?
Ja, das kann man. Allerdings muss man wissen, dass man nicht bei allen gleich erfolgreich ist. Das ist ja immer die Frage, wie schwierig ist die Lebensgeschichte, oder wie traumatisiert ist jemand. Man muss sehen, wir haben Persönlichkeiten, die so starke Risse in ihrer Persönlichkeit haben durch traumatische Erfahrungen, sag mal, lange sexuelle Missbrüche, schwere Ereignisse, die nicht verarbeitet haben. Wir können schon probieren, die zu behandeln. Das machen wir natürlich, wir behandeln die auch. Aber das heisst nicht, dass man das dann völlig löschen kann. Und das bleiben wirksam in irgendeiner Form.
Haben Sie bei diesem jungen Mann jetzt auch versucht? Der ist 4 Jahre lang oben sehr intensiv behandelt worden. Trotzdem ist jetzt der Riss wieder auftaucht. Was heisst jetzt das? Heisst es, dass die Behandlung funktioniert gar nicht?
Nein, das kann man so nicht sagen. Ich glaube, es ist einfach, man kann nicht garantieren, dass wenn verschiedene ungünstige Umstände zusammentreffen, oder? Das ist nicht voraussehbar. Es hätte genauso gut können sein, dass er eine gute Beziehung hat, die stabil ist, wo ihn durchdreht hätte, oder? Und dann hat er die Stelle wahrscheinlich nicht verloren, hat nicht auf Alkohol trinken und nachher dann natürlich Kokain, weil das ist so ein logischer Schritt, das ist fast vorprogrammiert, oder? Aber es hätte nicht müssen sein, dass er so abgelaufen ist. Es hat gut können sein, dass er einfach dann sich stabilisiert hätte. Und ich glaube, wenn er das Jahr überstanden hätte, das kritische erste Jahr, dann wäre das wahrscheinlich nicht mehr in Frage gekommen, so eine Tat.
Mit Hilfe überstanden hätte.
Ja.
Der junge Mann hat ja nach der Tat sich erstens mal selber gestellt. Er ist offensichtlich sehr geständig, er ist kooperativ. Hat jetzt auch gesagt, eigentlich eben das gemacht, weil er wieder zurück ins Gefängnis will, weil er seine Krise selber nicht kann lösen. Also das ist ja irgendwie erschütternd.
Ja, das ist erschütternd, wobei man die Aussage schon relativieren muss. Die rationale Erklärung jetzt nach der Tat, das ist ein Teil von der Wahrheit, oder? Und der andere Teil ist wahrscheinlich, dass er sich nicht mehr in Kontrolle gehabt hat, also Wut gehabt hat, wahrscheinlich vielleicht auf Frauen, vielleicht auf Gesellschaft, Wut auf sich selber, Scham auch, weil er ja eigentlich jetzt, obwohl er sich als ein toller Fotograf profiliert hat, am Schluss ist ja die Luft draussen. Das Mädchen hat ja müssen merken, dass er ja nicht der tolle Fotograf ist, den er vorgegeben hat. Also all das, was er eine Zeit lang genossen hat, oder die Bewunderung, oder, von der Lucy, das ist ja noch dann plötzlich weg gewesen, oder? Und ich glaube, all das zusammen, oder, hat dann zu dieser Wahnsinnstat geführt.
Also, ich habe jetzt gesagt, das ist die Hälfte von der Wahrheit. Da oben auf dem Hagshof müssen sich ja die jungen Männer extrem mit sich selber auseinandersetzen. Nach diesen 4 Jahren, wie weit können die jungen Männer ihnen einfach auch eine Show vorspielen? Also, wie können sie jetzt sagen, okay, ich akzeptiere die Therapie, ich habe mich bessert, ich bin jetzt irgendwie Luther, in Anführungszeichen. Und wenn sie aber rauskommen, je m'en fous, oder nach mir die Sintflut, ist das möglich?
Nein, das ist nicht möglich. Bei so einer intensiven Therapie, wo man täglich eigentlich konfrontiert wird, x-mal die Tat, die man begangen hat, bearbeitet wird, da kann man sich nicht verstellen. Das merkt man natürlich. Wir haben das ja gewusst, dass es tatsächlich so ist, dass es ein Stück Labilität in seiner Persönlichkeit gibt, die ein Risiko ist. Und vielleicht hat eine 6 Jahre Therapie weitergeführt, mag sein, aber das weiß man nicht.
Jetzt hier oben hat sie noch andere junge Männer, die haben jetzt von dieser Geschichte natürlich auch erfahren. Die sind noch drinnen im Hagshof. Was ist da auf dem Hof abgegangen? Es war ja einer von ihnen, der jetzt draussen so etwas gemacht hat.
Ja, es war ein Kollege natürlich von ihnen und die haben das sehr gut gekannt und für sie war das nicht nachvollziehbar gewesen. Sie sind keine Fachleute, das ist klar, und sie lassen sich ja wahrscheinlich eher blenden, als wir uns blenden lassen. Aber sie sind natürlich sehr wütig auf ihn, sehr enttäuscht von ihm. Und ein Teil von der Wut hat damit zu tun, dass sie das Gefühl haben, dass sie selber jetzt einen Nachteil haben wegen dem, dass sie vielleicht schlechtere Stelle finden, dass man ihnen gegenüber skeptischer ist. Grund von dem, dass einfach ihre Startchancen, denn wenn sie in die Freiheit kommen, schlechter sind.
Sind die vor allem aus Eigeninteresse wütig, weil sie noch eine schlechtere Chance haben, oder sind sie auch wütig, weil jetzt einer quasi das Prinzip da oben verraten hat?
Ich glaube, dass also unsere Bewohner, dass die selber nicht wirklich ein realistisches Selbstbild haben. Also dort muss man sehen, sie verzehren das auch. Ich glaube auch, wenn man dann gefragt hat, hat er auch das weit vor sich gewiesen, dass irgendetwas könnte passieren. Also ich glaube, dort dürfen wir denen nicht glauben. Aber immerhin ist es so, dass statistisch gesehen ganz, ganz wenige Gewalttaten verübt werden, wenn man hier die Massnahmen beendet hat. Oder also dort sind wir sehr erfolgreich, gerade was Gewaltbehandlung betrifft.
Also ist jetzt nach 18 Jahren das erste Mal, dass so etwas passiert?
Ja, das ist richtig. Es ist nach 18 Jahren jetzt der erste solche schwierige Fall.
Sie haben ja eine extrem hohe Erfolgsquote auf Maxhof. Also von den jungen Männern, die die Massnahmen beenden, sind nur 26% nachher wieder straffällig. Also straffällig im Sinne von einer Gefängnisstrafe, einer allfälligen. Das ist weit über dem Durchschnitt von einem normalen Gefängnis. Das ist es 80%. Jetzt passiert da so etwas. Was heisst jetzt das?
Ich glaube natürlich, wenn man das so hört als Nichtfachmann, dann denkt man, was, ein Viertel werden noch rückfällig. Das scheint einem ja viel zu sein. Oder? Aber man muss wissen, dass die Altersgruppe, die wir mit ihnen arbeiten, dass die mit Abstand die höchste Kriminalitätsrate haben, die höchste Rückfallrate haben überhaupt, und dass alle, und das wissen wir jetzt aufgrund von Untersuchungen, alle, die hier eingewiesen sind, eine psychiatrische Diagnose haben. Also die haben tatsächlich ein grosses Problem. Und das kann man behandeln, das machen wir auch, aber nicht bei allen mit gleichem Erfolg, weil es ja immer davon abhängig ist, wie schwer dass die Störung ist. Nicht?
Also die Erfolgsquote ist ja sehr hoch. Aus dem Grund kommen wir aus dem Ausland immer wieder Experten hier an. Andererseits haben sie auch das Problem, dass Behörden die Leute hier einweisen und häufig sagen, der Vollzug hier oben ist zu teuer, der ist zu aufwendig. Kann es jetzt sein, dass aufgrund von diesem Fall die Leute sagen, ja, es nützt ja nicht einmal etwas. Wir können ja nicht sicher sein, dass es funktioniert. In dem Fall stecken wir lieber gerade direkt in den Knast.
Das kann sehr gut sein, ja. Was natürlich fatal wäre, oder? Weil man weiß natürlich, dass ein Gefängnis für solche Jugendliche nicht erfolgreich sind, oder? Sondern dass es eine sehr hohe Rückfallquote gibt. Sie haben es schon gesagt, etwa 80%.
Jetzt ist ja der Arxhof eine offene Anstalt. Wir sitzen hier in Ihrem Büro, schauen zum Fenster aus. Wunderschöne Landschaft, weit und breit kein einziger Hag, keine Gitter, nichts. Gleichzeitig wird jetzt hier hinter dem Haus eine geschlossene Anstalt gebaut. Ist das nicht ein Widerspruch zum Konzept von hier?
Es ist darum kein Widerspruch, weil es zwei verschiedene Institutionen sind. Und es gibt halt dort doch ein paar Sachen, die sehr nützlich sind für das Jugendgefängnis, das hier geplant ist. Dort für so eine kleine Institution müssen Werkstätten bauen etc. Das ist finanziell gar nicht möglich. Ich denke, die Trennung zwischen den beiden Institutionen sollte eigentlich keinen Schaden bringen am Maxhof und dem Konzept.
Aber wie ist es das für einen Jugendlichen, der jetzt hier am Maxhof ist, ohne Gitter? Der sieht dann genau auf so einem Gefängnis über, wo die Kollegen von ihm hinter Gitter sind. Was passiert da?
Ja, vielleicht ist es ein Mahnmal, so ein Zeigen, so ein Warnfinger. Wenn das wäre, dann wäre es sogar noch positiv, nicht?
Sie sind jetzt selber auch auf Maxhof, seit 18 Jahren, 11 Jahre davon sind Sie Direktor. Wie sind Sie eigentlich zu dem gekommen?
Ich weiss es ehrlich gesagt gar nicht. Eigentlich wollte ich die Stelle nicht einmal wollen. Ich kann mich erinnern, ich habe mich beworben und dann habe ich meine Bewerbung wieder zurückgezogen, weil ich fand, nein, also das, glaube ich, mit so Jugendlichen zu arbeiten, das ist, glaube ich, nicht mein Ding. Und dann habe ich überreden lassen und habe gefunden, gut, okay, ich probiere das einmal. Und jetzt hat es mich gepackt und ich mache jetzt das eigentlich mit sehr viel Leidenschaft, weil ich merke, dass das macht Sinn und wir können tatsächlich Menschen verändern. Ich glaube auch, dass wir Hunderte von möglichen Opfern verhindert haben. Und ich sehe auch, wie die Menschen sich verändern in der Regel 3,5 bis 4 Jahren, wo sie da sind. Da gibt es ganz, ganz erhebliche Persönlichkeitsveränderungen. Die Lehren, die laufen auch anders. Man sieht schon nur am Gang eigentlich, dass es andere Menschen geworden sind.
Was sind Sie eigentlich von Ausbildung her?
Ja, ich bin Psychologe, Psychotherapeut, habe eine Ausbildung in Organisationspsychologie, also Organisationsentwicklung, Personalentwicklung. Ich habe eine Ausbildung als Supervisor, als Coach. Ich habe auch mal Kunst studiert, das ist vielleicht ein bisschen exotisch. In der Grundausbildung habe ich auch Psychiatrie-Pflege-Ausbildung, sodass ich schon eine richtige, also eine breite Palette an Ausbildung habe.
Also wenn ich das alles hintereinander schalten würde, wäre es uralt?
Es ist tatsächlich so, dass ich bis etwa 50 eigentlich eine Ausbildung nach der anderen gemacht habe. Also ich glaube, das hat mit meiner Neugier zu tun, immer mehr und noch mehr wollen zu wissen.
Und jetzt sind Sie quasi stabil?
Ich bin stabil und habe lebenslänglich eigentlich, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt noch, jetzt bin ich 59, ich glaube nicht, dass ich meine Stelle jetzt noch wechsle.
Sagt der Direktor von Markshof, Renato Rossi, auf Fragen von der Maya Brändli. Am 3 Minuten vor 6 bringen wir die wichtigsten Nachrichten vom Regionaljournal Basel in Kurzform. Es ist 3 Minuten vor 6 Uhr, das Regionaljournal Basel mit den wichtigsten Nachrichten aus der Obersendung in Kurzform. Die Basler Regierung will die Budgetkürzung beim Staatsschutz, die der Grosse Rat beschlossen hat, nicht hinnehmen. Sie geht mit einem Wiedererwägungsantrag ins Parlament. Wenn beim Staatsschutz ein Drittel abgebaut wurde, dann gäbe es in Basel ein grosses Sicherheitsproblem, so die Regierung. Sie will jetzt die zuständigen Fachkommissionen mit zusätzlichen Informationen versorgen. Später soll der Grossrat nochmal über die Frage abstimmen. Die Baselbieter Verkehrsstatistik hinterlässt einen zwiespältigen Eindruck. Letztes Jahr hat es zwar weniger Verkehrsunfälle gegeben, aber einenweg sind mehr Leute verletzt und getötet worden. Warum das so ist, klärt Baselbieter Polizei noch ab. Auffallend ist auch, dass viele Fußgänger auf dem Zebrastreifen angefahren worden sind. Die Baselbieter Kriminalstatistik lässt sich nicht mit den früheren Jahren vergleichen. Sie ist nämlich zum ersten Mal ganz neu berechnet worden. Im Ganzen zählt man 12'000 Straftaten im Baselbiet. Bei 2/3 davon geht es um Vermögensdelikt. Der Samstag wird ein schöner Tag. Das sagt der Wetterbericht von Christoph Siegrist von SF Meteo.
In der klaren Nacht geht die Temperatur ziemlich zurück. Morgen haben wir nur noch 0 Grad. Dann ist es aber zuerst mal sonnig und es wird am Nachmittag angenehm warm. Die Temperaturen steigen morgen zu Laufen auf 15, zu Liestal auf 16 und zu Basel auf 17 Grad. Morgen Nachmittag ziehen immer mehr Wolken auf. Am Sonntag ist es schliesslich wechselhaft und man muss auf kurze Regengüsse gefasst sein. Es hat aber Aufhellungen dabei am Sonntagnachmittag.
Das nächste Regionaljournal hören Sie morgen zu oben um 17:30 und morgen Mittag gibt es auch das.
Regional diagonal die Woche quer durch die Schweiz. In Luzern kann man in Zukunft auch an Weihnacht und Pfingsten das Tanzbein schwingen. Da fragt man sich, was hat man das bis jetzt nicht dürfen? Dann, was machen St. Gallerinnen und St. Galler mit einem 50-Franken-Gutschein, der vielleicht schon gleich in alle Haushaltungen in der Stadt flattert? Und wie kommt es, dass ein Solothurner dank einem gebürtigen Amerikaner Zürcher etwas mehr ins Herz geschlossen hat? Die Antworten auf diese Fragen gibt es morgen Mittag um 3:30 Uhr hier auf DRS1. Regional Diagonal.
Das Regionaljournal gibt es auch im Internet. Die Sendungen von den letzten Tagen können Sie im Internet nachhören, respektive als Podcast herunterladen auf regionaljournal.ch. Am Mikrofon war Christian Hilzinger.